Der erste Teil Ihrer Autobiografie, Weiterleben, eine Jugend, war ein internationaler Bestseller. Jetzt ist der zweite Teil erschienen. Das Buch heißt Unterwegs verloren. Und ich freue mich sehr auf die Autorin. Herzlich willkommen, Ruth Klüger.
Dankeschön.
Frau Klüger, Sie sind 1947 mit Ihrer Mutter nach Amerika emigriert.
Stimmt, ja.
Sie wurden dort zu einer sehr angesehenen Germanistin, haben vorwiegend in Amerika gelebt, aber Sie sind auch immer wieder nach Deutschland gekommen, nach Göttingen.
Ich bin zuerst mit einem kalifornischen Studienzentrum, das in Göttingen... Moment, ich muss ein bisschen da...
Es ist irritierend, man muss sich ein bisschen an den...
Sehr viel Lärm, ja.
Es ist Lärm, ja.
Ich bin zuerst nach Göttingen gekommen als Direktorin eines kalifornischen Studienzentrums, also bezahlt und geschickt von der Universität von Kalifornien. Und dort habe ich die verschiedensten Menschen kennengelernt, die mir sehr lieb waren. Und da habe ich da auch dieses Buch Weiterleben geschrieben. Und seither komme ich immer wieder nach Göttingen zurück. Das ist so eine... gelehrte Provinzstadt, wenn man dort spazieren geht am Abend und die Fenster sind offen, sieht man überall volle Bücherregale, das ist angenehm.
Haben Sie noch die Wohnung in Göttingen?
Ja, ich habe eine Wohnung, sodass ich sowohl Laptop wie Kleider dort lassen kann und mit sehr leichtem Gepäck reisen kann. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass man manchmal den Rock in Göttingen hat und das Oberteil in Kalifornien. Aber es erleichtert das Reisen doch sehr.
Wie geht es Ihnen, Frau Klüger, wenn Sie nach Deutschland kommen, bei diesen Besuchen in Deutschland?
Ja, also ich bin eigentlich gern in Deutschland. Irgendwie ist Österreich schwieriger für mich. Und das ist ganz interessant, nämlich vom Subjektiven her. In Deutschland kommt mir die Nazi-Zeit nicht so hoch wie in Österreich.
Sie sind in Wien geboren, das müssen wir dazu sagen.
Ich bin in Wien geboren, ich habe in Wien gelebt. Bis zum Alter von 11, da wurde ich dann verschickt mit meiner Mutter und war dann in mehreren Konzentrationslagern und bin mit knapper Mühe davon gekommen. Und für mich ist Wien eben die Stadt, wo ich diese Verfolgung kennengelernt habe. Und Wien ist schwierig für mich. Es gibt für mich zwei Arten von Wien, nämlich dieses alte Wien, das mich immer wieder so überfällt, wie so ein Schnupfenanfall, wenn ich da hinkomme. Und dann gibt es ein zweites Wien, das mich begrüßt und für Menschen, für denen ich willkommen bin und die ich gern habe. Und die zwei lassen sich nicht vereinigen. In Deutschland ist es, wie gesagt, merkwürdigerweise einfacher, denn obwohl ich weiß, dass Göttingen genauso narzisstisch verseucht war wie alle anderen deutschen Städte und obwohl sogar praktisch um die Ecke, nämlich in Braunschweig, Hitler deutscher Staatsbürger geworden ist und obwohl Bergen-Belsen nicht sehr weit von dort ist, trotz alledem ist für mich Göttingen neutral. Trotz alledem ist für mich Göttingen neutral, einfach weil ich nichts Böses dort erlebt habe, sondern eigentlich viel Gutes und Interessantes. Der Punkt ist eben, wie subjektiv-selektiv das Gedächtnis ist. Und was man weiß über eine Stadt oder über ein Land, deckt sich sehr oft nicht mit dem, was man erlebt hat und daher nicht mit dem, was man gefühlt hat. Das ist auch etwas, was man im Sinn behalten muss, wenn man eine Autobiografie schreibt. Darin liegt die Unwahrheit oder die Verschiebungen der Autobiografie.
Ihr zweiter Teil der Autobiografie beginnt mit einer sehr beeindruckenden Szene. Sie gehen zu einer Hautärztin und wollen sich die Auschwitz-Nummer wegmachen lassen. Das machen sehr wenige Überlebende des Holocaust. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, also mit 12 Jahren habe ich da in Auschwitz-Birkenau diese tätowierte Nummer bekommen, nicht so wie alle Häftlinge, die dort irgendwie länger waren und nicht direkt von der Rampe verschickt worden sind oder ins Gas geschickt worden sind. Und diese Nummer hat eine besondere Bedeutung für die Überlebenden. Es bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, also für mich jedenfalls, eine Art von Verbindung mit den Toten und ein Merkmal für die Erinnerung, etwas, was uns zusammenhält oder etwas, was uns gemahnt, weiterhin Zeugnis abzulegen, wie es so schön heißt, oder sich weiterhin zu erinnern. Und ich hatte eines Tages genug davon. Wo immer ich hingekommen bin, wenn ich kurze Ärmel getragen habe, haben die Leute das natürlich angestarrt. Das ist leichter für Männer, denn die Männer tragen lange Ärmel öfter. Und ich dachte dann, jetzt habe ich dieses Buch geschrieben. Das ist eigentlich genug Zeugnis ablegen. Jetzt möchte ich noch ein paar Jahre mit kurzen Ärmeln in der Sonne herumlaufen und habe mir das abmachen lassen. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie eine Art von Verrat ausübe, dass ich mich weniger gut erinnern werde, zum Beispiel an meinen ermordeten Bruder. Und davon handelt das erste Kapitel dieses Buchs.
Ansonsten geht es in diesem Buch nicht mehr um die Zeit in den Konzentrationslagern, das haben Sie im ersten Teil
beschrieben.
Überhaupt
nicht über diese Zeit. Nicht.
Sondern es geht um Ihre neue Heimat, es geht um Amerika. Und ich war sehr erstaunt zu lesen, wie verklemmt und wie puritanisch dieses 50er-Jahre-Amerika war.
Also nicht nur die 50er, noch die 60er-Jahre, das hat sich erst langsam gelöst. Das ist ja... Schluck Wasser.
Gerne.
Das ist ja ein durchgehendes Thema dieses Buchs und ein Grund, warum ich es geschrieben habe. Ich wollte aufzeigen, was sich da geändert hat seit den 50er Jahren, besonders in Bezug auf Frauen. Und da glaube ich, dass die ganze westliche Welt, also die entwickelten Länder, sich sehr ähnelten. Die Unterschiede, die können die Leserinnen, die deutschen Leserinnen besser beurteilen als ich. Aber, und zum Beispiel, ich war puritanisch, war man wohl etwas weniger in Deutschland als in Amerika. Aber auch hier galten ja strikte sexuelle Mores und Vorschriften, die jetzt nicht mehr gültig sind. Und da habe ich eben versucht aufzuschreiben, wie es mir als Frau gegangen ist, sowohl als verheiratete Frau, ich bin geschieden, und als Mutter, als auch als Universitätslehrerin und wie man sich durchsetzen musste und wie man nicht ernst genommen wurde. Und ich beschreibe das in verschiedenen Anekdoten, die mir zugestoßen sind, hoffe aber, dass das nicht nur ein individuelles Gejammere geworden ist, sondern dass es sich irgendwie überschneidet mit den Erfahrungen der Leserinnen.
Das kann ich Ihnen versichern, dass diese Erfahrungen, die Sie beschreiben, überhaupt nicht vorbei sind, sondern dass wir Frauen von heute, die noch sehr gut nachvollziehen können, und ich glaube, der Ton, den Sie da anschlagen, die Hartnäckigkeit, auf die Sie bestehen, das ist das, was zumindest mir als Frau ungeheuer gut getan hat. Man kommt aus diesem Buch stärker raus, als man reingegangen ist, und das gibt es nicht so häufig, dass man wirklich eine Kraft mitbekommt, als Frau sich in diesem zum Teil Macho-Bereich wie die Uni, aber das wird auch für die Wirtschaft oder für die Medien oder für Unternehmen immer noch gelten, wie man sich da eben auch durchsetzen kann, ohne weiblich anschmiegsam zu sein.
Also ich danke Ihnen sehr für diese Lesart, das habe ich mir natürlich gewünscht. Ich bin ein bisschen betroffen, wenn ich jetzt junge Frauen höre, sowohl in Deutschland wie in Amerika, die sagen, das haben wir alles schon gehabt, das ist alles vorbei und wir sind schon weitergekommen und wir müssen jetzt nicht mehr feministisch denken. Wir sind alle gleich geworden. Und da denke ich zurück an die erste Frauenbewegung, die ja sich als Ziel gesetzt hatte, das Wahlrecht für Frauen zu erringen. Nicht? Und nachdem Frauen wählen durften, hat sich diese Bewegung zerschlagen, die feministische Bewegung. Und das hat dann, war keine Bewegung oder keine Organisation mehr da, um gegen andere Formen der Diskriminierung vorzugehen, bis eben die zweite Frauenbewegung einsetzte. Also wir sind bei weitem nicht fertig, wir sind nicht gleich, wir lesen auch anders. Wenn ich mich hier umschaue, hier sind in diesem Kreis sind praktisch nur Frauen, ein paar tapfere Männer sind dabei, denen ich gratuliere, dass sie da sind. Aber an sich wenige, nicht?
Aber Frau Blüger, den Frauen, die sich so verhalten wie Sie, wird gerne nachgesagt, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, das ist eine, mit der kann man nicht gut Kirschen essen. Warum sind eigentlich immer nur Frauen, die etwas wollen, nervig? Männer sind das nie.
Naja, manchmal geht es Männern auch so, aber viel weniger, ja.
Die gelten dann als launisch oder autoritär, aber selten als Nervensäge.
Ja, im amerikanischen Frauenbewegung wurde einmal lange Zeit, vielleicht noch immer, ironisch zitiert, was König Lear über seine Lieblingstochter, die Cordelia, sagt. Sie hat eine leise, sanfte Stimme, ein fabelhafter Zug, an excellent thing in a woman, also eine großartige Sache in einer Frau, nicht? Die Zurückhaltung war eine weibliche Eigenschaft, die geschätzt wurde und die wohl noch immer geschätzt wird. Aber mit der Zurückhaltung kommt man halt auch nicht immer sehr weit. Und außerdem, wenn man sich zu sehr zurückhält, dann frisst man die Ressentiments in sich hinein. Und mein Buch ist voller Ressentiments, das ist richtig und wird manchmal gerügt.
Sie sind sehr schonungslos. Gehen Sie um mit Ihrem Ehemann? Zum Teil auch mit Ihren Söhnen. Sie schreiben das sehr offen. Wie ist das eigentlich, wenn die das lesen?
Ja, meine Söhne können ja kein Deutsch. Ich muss das erst...
Wie kommt das, dass die kein Deutsch können?
Die können kein Deutsch, nein.
Haben Sie nie mit ihnen Deutsch gesprochen?
Naja, das ist eine lange Geschichte.
Also Sie
ist
lesen...
nicht so interessant. Also sie können kein Deutsch.
Und Ihr Mann?
Na, mein Mann schon. Und der hat den Söhnen auch etwas davon erzählt. Und mein jüngerer Sohn, den ich viel zu selten sehe, das ist eben ein Problem, ruft mich plötzlich an und sagt, ja, was schreibst du denn da eigentlich über mich? Und ich sage begütigend, komm, ich lade dich ein in ein gutes japanisches Restaurant. Können wir darüber sprechen? Und dann sagt er zu mir, ja, muss ich jetzt mein Leben lang hören, dass ich dich am Flughafen nicht abgeholt habe? Das ist unter anderem in dem Buch drin. Und ich versuche dann ein bisschen zu begütigen und ich werde das Buch selber ins Englische übersetzen und ich sage Ihnen hier ganz im Vertrauen, dass über die Söhne wird abgeschwächt werden.
Sie nennen das Verhältnis eine freundliche Kälte zwischen Ihnen und den Söhnen. Sie waren aber als die Söhne geboren worden, war das für Sie das große Glück?
Ja.
Wie hat sich das so entfernt, dieses Verhältnis?
Ja, ich möchte es selber wissen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass sie Männer sind. Nicht nur ausgewachsene Männer, sondern schon in ihren 50ern. Also ich bitte Sie. Und die sehen das sicher ganz anders. Nicht? Und das war eben eine Sache, die ich von diesem Buch mitgenommen habe. Man gibt sich ja Rechenschaft über das, was man da schreibt, oder sollte es zumindest. Ich habe es versucht. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, wie sieht das von der anderen Seite aus, wenn ich über diesen ehemaligen Mann von mir herfalle? Wie war denn das eigentlich für ihn? Und auch über die Söhne, gehe ich denen derartig auf die Nerven? Ja, wahrscheinlich doch, nicht wahr? Da gibt es einen jüdischen Witz, darf ich den schnell erzählen?
Gerne.
Da ruft ein Sohn seine Mutter an und sagt, ja, wie geht's dir, Mama? Und die Mutter sagt, no, weißt du, ich habe seit 14 Tagen habe ich nichts gegessen. Und der Sohn sagt, ja, um Gottes Willen, warum denn das? Und sie sagt, ich wollte den Mund nicht voll haben, wenn du anrufst. Also es ist gut möglich, dass meine Söhne dieses Gefühl haben mir gegenüber.
Über Ihren Mann, was mich da gewundert hat in dieser Ehe, ist zwei Intellektuelle, zwei Leute, die mit der Sprache arbeiten, sind derartig sprachlos miteinander. Also Sie sagen, nach den 9 Jahren Ehe fühlten Sie sich, als wären Sie aus einem Gefrierfach aus dem Kühlschrank gefallen. So wenig Kommunikation war da. Ja. Wie erklären Sie sich das, dass das Sprechen so schwierig war?
Naja, letzten Endes, ich habe darüber nachgedacht, erkläre ich es mir, dass der wahrscheinlich nicht hätte heiraten sollen, dass der eher ein eingefleischter Junggeselle ist. Aber ich weiß es nicht, das war eine schlechte Ehe. Aber es gibt ja viele dysfunktionale Familien, da bin ich nicht die Einzige. Und es kommt hinzu, und das ist vielleicht nicht unwichtig, ich bin in keiner richtigen Familie aufgewachsen. Durch diese Umstände, nicht? Der Vater musste fliehen, wie ich 6 war, Verzeihung, 8, und ich habe ihn nie wieder gesehen und habe ihn mein Leben lang vermisst, nämlich meinen Vater. Und glaube nach wie vor, dass bei allem Feminismus, dass es nicht gut ist, wenn ein Elternteil, meistens ist es ja die Mutter, die Kinder allein erzieht. Die beste Art, eine Kinder zu erziehen, ist mit 2 Eltern. und dass diese Familien nicht perfekt sind, das ist eben ein Dilemma, das man hat. Das ist vielleicht entfernt vergleichbar mit dem Dilemma der Demokratie, die ja auch nicht eine perfekte Regierungsform ist, wenn man sich überlegt, wie viel Unfug angestiftet wird im Namen der Demokratie und unter Demokratien. Aber es ist noch immer das Beste, was wir haben. Und in der Beziehung ist wohl die Ehe auch das Beste, für die Kinder zumindest. Und ich habe das nicht gehabt. Ich habe keine Familie gehabt und hatte kein richtiges Gefühl dafür, dass wir beide nicht zueinander passen.
Weil Sie gerade Ihre Familie ansprechen, Frau Glüger, im ersten Buch haben Sie ja das sehr spannungsreiche Verhältnis zu Ihrer Mutter beschrieben. In diesem Buch kommt die Mutter auch vor. Es ist sehr viel versöhnlicher.
Ja, in diesem Buch kommt die Mutter nur an einer Stelle eigentlich vor. Und das ist, ich beschreibe den Tod der Mutter. Der erste Teil des Buchs heißt Abschiede. Und das erste Kapitel, von dem sprachen wir schon, ist eben über diese Nummer und meinen Bruder. Der zweite Teil ist über den Tod meiner Mutter. Meine Mutter war 97, als sie starb und war, sagen wir es mal krass, ich meine, die war keine Bedrohung mehr für mich. Die war, im Gegenteil, ich konnte was für sie tun und das hätte ich eigentlich immer gern gewollt, aber da war immer eine Spannung zwischen uns, die sich erst mit ihrem Alter gelegt hat. Ich war, glaube ich, im letzten Teil ihres Lebens eine ganz gute Tochter. Ich habe da keine Vorwürfe, die ich mir machen muss. Aber ich beschreibe eben diesen Tod einer alten Frau, einer sehr alten Frau. Und es war kein schlechter Tod. Es war besser, als was man nach einem solchen Leben, ein sehr schweres Leben, hätte erwarten können.
Die Liebe, das sagten wir schon, zu Männern ist nicht das große Thema in dem Buch, aber es geht immer wieder um Freundschaft, vor allen Dingen um Freundschaft mit Frauen, aber auch um eine sehr wichtige Freundschaft in Ihrem Leben mit Martin Walser. Sie haben ihn kennengelernt, als Sie 15 waren und Sie haben diese Freundschaft verloren. Das beschreiben Sie in einem wahnsinnig beeindruckenden Artikel. Warum Sie ihn verloren haben?
Naja, ich möchte nicht sehr viel darüber sagen und auf dieses tote Pferd noch immer einschlagen. Das waren politische Gründe. Er hat ein Buch geschrieben, das ich für judenfeindlich hielt. Und
Tod eines Kritikers.
Und aus dem Judendesign oder dem Judentum kann man nicht aussteigen, nicht? Und das war das Ende. Aber der Grund, warum ich es noch einmal in diesem zweiten Buch aufgeworfen habe, ist, dass ich ihm eigentlich Gerechtigkeit widerfahren lassen wollte. Nämlich, der war der liebenswürdigste Mensch, den ich in Deutschland gekannt habe. Das ist sicher noch immer. Und überaus freundlich und hilfreich. Und hat sogar versucht, mir bei der Publikation des ersten Buchs weiterleben zu helfen. Und da klafft etwas auseinander, was ich nicht zusammenbringe. Und dieses Auseinanderklaffen wollte ich nochmal beschreiben auf ein paar Seiten.
Sie haben sehr viele Preise bekommen, Frau Glüger, sehr viele Auszeichnungen. Aber es gibt da einen Satz von Ihnen, da musste ich echt schlucken, der stellt diese Preise in einen recht zynischen Zusammenhang. Sie schreiben, wenn eine Tierart ausstirbt, weil sie besonders intensiv gejagt wurde, werden die übrig gebliebenen Exemplare besonders gepflegt.
Ja, das geht dann weiter, dass wir wie die Walfische sind, die man jetzt schützt, nicht wahr? Und dass man sich als Jüdin in Deutschland und Österreich manchmal so vorkommt, als sei man ein übrig gebliebenes Beispiel für eine ausgestorbene Tierart, nämlich die der europäischen oder deutschsprachigen Juden. Ist auch nicht ganz fair, denn inzwischen entwickelt sich auch hier wieder ein jüdisch-intellektuelles Leben. Und da muss man gerechterweise dazu sagen, dass das von der Bundesrepublik gefördert wird. Und Früchte trägt, nicht wahr? Ich glaube, Deutschland hat auch etwas davon, dass diese jüngere Generation von Juden hier wirkt. Denn sie sind bemerkbar und wichtig im Kulturleben dieses Landes.
Ich möchte zum Schluss, weil wir haben nur noch 5 Minuten, möchte ich noch mal auf eine Episode zurückkommen, die nochmal mit dem Frauenthema zu tun hat. Die fand ich so herrlich. Sie haben einmal einem dieser Macho-Professoren ein Glas Wein ins Gesicht gekippt.
Ja, naja, der hat mich derartig beleidigt. Ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten zurückkommen, dass ich gezittert habe vor Wut, was mir fast nie passiert. Es passiert gelegentlich, aber wirklich sehr selten. Und ich hatte dieses Glas in der Hand, aber ich habe eben daraus die Lehre gezogen, die ich dann weitergebe in dem Buch, das ist natürlich ironisch gemeint, dass man einmal im Leben hat man das Recht als Frau, sich gewalttätig zu wehren. Man sollte es nicht mehr als einmal im Leben tun, denn sonst wird man verschrien als Flintenweib. Aber die Formen, die diese Gewalttätigkeit annehmen sollte, das Ohrfeigen nicht zu empfehlen, nicht nur denn der Betreffende könnte zurückschlagen, das ist eine Möglichkeit. Und außerdem ist es ja nicht besonders appetitlich, jemanden anzufassen, den man wirklich nicht mag.
Also ich fand diesen Verhaltenskatalog, den Sie aufstellen, wie man im Kreis gesitterter Herren einmal ausfallend werden darf, den fand ich sehr überzeugend. Und dass man es nur einmal machen darf und dass man es vor allen Dingen vor Leuten tun muss, damit es auch mitbekommen
wird. Man muss es vor Leuten tun, damit es bekannt wird. Ich bin ein bisschen berüchtigt worden. Also ich habe schon Menschen kennengelernt, die mir, nachdem ich besser befreundet war, mit ihnen gesagt haben, es war überhaupt das Erste, was sie über mich gehört hatten, war, dass man mir mit einem Glas Rotwein nicht trauen kann. Worauf ich dann nur sagen kann, es war betrübterweise, es war eigentlich nur Weißwein.
Rotwein wäre besser gewesen. Wir kommen zum Schluss, zum Titel noch mal kurz, Unterwegs verloren. Das klingt ja fast resignativer als Weiterleben. Können Sie noch zum Schluss was zum Titel sagen?
Ja, der Titel stammt von der ausgezeichneten Autorin und Dichterin Hertha Müller. Die hat mal geschrieben: Einmal ging ich unterwegs verloren, einmal kam ich an, wo ich nicht war. Und bezeichnenderweise steht da nicht, wo ich nicht gewesen war, denn das würde ja einfach bedeuten, jetzt bin ich zum ersten Mal hier, sondern wo ich nicht war. Das heißt, die Zwiespältigkeit von ich bin hier und ich bin nicht hier. Und das hat mir irgendwie in den Kram gepasst, weil es auf Zwiespältigkeit im Identitätsbewusstsein hinweist und vor allem eben auch auf eine Zwiespältigkeit über das, worüber wir schon gesprochen haben, dieses hier in Deutschland sein und das alte Deutschland oder das Nazi-Deutschland noch im Kopf zu haben, im Hintergrund zu haben.
Frau Klüger, Unterwegs verloren, ich oute mich hier, es ist mein persönliches Lieblingsbuch dieser Buchmesse. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, es zu lesen. Sie haben ganz sicher etwas davon. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.